Shabbat Shalom. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat und herzlich willkommen in der Gemeinde Lüneburg. Ich kann mich immer nicht ganz genau entscheiden, welches jetzt mein Lieblingsevangelium ist. Ich bin da immer so hin und her gerissen zwischen dem Johannesevangelium und dem Markusevangelium. Aber heute möchte ich ein bisschen über das Johannesevangelium sprechen. In Fachkreisen wird nämlich gesagt, dass das Johannesevangelium das letztgeschriebene Buch im Neuen Testament ist. Also man sagt ungefähr, dass Johannes das Evangelium ungefähr Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben hat. Sprich so zwischen 90 bis 100 nach Christus. Wie kommen die Leute darauf? Einmal das hohe Alter von Johannes, weil er sehr alt wurde. Und auch über die eine Diskussion, die im Johannesevangelium über den Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, da gibt es so eine Diskussion darüber. Wenn wir uns jetzt überlegen, Johannes, das Johannesevangelium ist das letzte Buch des Neuen Testamentes, zeitlich gesehen, überlegen wir uns, okay, dann ist Johannes das letzte Bindeglied, also die anderen Apostel waren alle schon tot, ist Johannes das letzte Bindeglied echt in Fleisch erlebt haben und den Menschen, die Jesus nur vom Hörensagen kennen. Und offenbar machte sich bei den Christen, sage ich mal, der Gedanke breit, dass wenn Johannes auch noch sterben würde, dass die Gruppe der Augenzeugen oder die Generation der Augenzeugen nicht mehr da ist. Und wenn die nicht mehr da sind, wen sollte man dann fragen, wie war es denn damals mit Jesus? Und es könnte sein, dass sie sich dann Gedanken gemacht haben wie, ja, wem glaube ich denn jetzt? Kann Jesus denn genauso wirken durch etwas anderes, als wenn er nicht da ist? Und für Johannes war es deshalb wichtig, seine Leser davon zu überzeugen, dass das Aussterben der ersten Generation kein Grund sein sollte, sich um den Glauben an Jesus und den Fortbestand der Gemeinde zu sorgen, des Evangeliums nicht beeinträchtigen. Die Gläubigen, die über das geschriebene Wort verfügen, das, was Johannes und die anderen Schreiber des Neuen Testaments ihnen dargelassen haben, beteiligt sie nicht oder benachteiligt sie nicht, im Gegensatz zu den Leuten, die Jesus in echt gesehen haben, einen persönlichen Kontakt mit ihnen hatten. Und an dieser Stelle fasziniert mich immer wieder das Johannesevangelium, weil ich einfach merke, dass wenn ich die Geschichten, die Begebenheiten, die dort sind, lese, dann treffen sie mich tatsächlich genau in meiner Existenz jetzt. Genau das, was mich jetzt beschäftigt, lese ich dort im Johannesevangelium. Und ich bin der Meinung, wenn man wirklich tief bohrt, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man in der Bibel sucht, wie nach einem Schatz, kann das Wort Gottes auch jetzt in meiner Zeit wirken. Und eine dieser Geschichten, die mich so fasziniert, die würde ich gerne mit euch jetzt zusammen lesen. Und zwar steht sie in Johannes Kapitel 4. Und dort Vers 46 bis 53, was übrigens von Vers 1 bis 43 meine absolute Lieblingsgeschichte ist in der Bibel. Aber um die soll es heute nicht gehen, sondern um Johannes Kapitel 4 und dort ab Vers 46. Und dort heißt es, und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen, um seinen Sohn zu heilen. Denn dieser war todkrank. Und da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Vers 50, Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zur Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Kurze Geschichte, und ich finde es auch sehr simpel. Ist nicht allzu kompliziert. Der Protagonist ist hier auch klar. Es geht um den königlichen Beamten. Es geht um diesen Mann, der auch Vater ist. Und der Bericht ist sehr nüchtern formuliert. Aber die Information, dass der Mann ein königlicher Beamter war, finde ich sehr interessant. Denn das zeigt mir, dass er aus gewissen Kreisen kam, dass er eine gewisse Struktur gewohnt war. Es gibt nämlich Strukturen, die das Leben am königlichen Hof regeln. Es gibt dort Ordnungen. Es gibt eine korrekte und geordnete Welt, aus der dieser Mann kam. Und das gibt den Menschen, die dort sind, Sicherheit. Und einigen Auserwählten an diesem Hof gibt es wahrscheinlich auch Macht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch sehr modern am Hof des Königs vor sich ging. Denn das Geld war da, sie konnten sich die neuesten Technologien holen. Die Zukunft für diese Leute, die dort angestellt waren, war sicher. Aber wie so oft im Leben gibt es auch Grenzen. Austherapiert, hoffnungslos, totgeweiht. Der Sohn des Beamten ist sterbenskrank. Und das Leben bricht ein. Was soll er machen? Der Tod missachtet alle Strukturen und alle Macht und alle Ordnung. Das ist dem Tod egal. Er durchbricht den vermeintlich sicheren, geordneten Rahmen und er schlägt zu und trifft die Leute dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Und an dieser Krankheit des Sohnes ist der königliche Beamte machtlos. Er ist ohnmächtig. Was soll er machen? Er kann nichts machen. Was soll er tun? Er hat wahrscheinlich auch schon alles ausprobiert. Wahrscheinlich war bei ihm das Geld gut da. Er hat alle Ärzte gefragt, alles unternommen. Aber nichts hat funktioniert. Also macht sich der Vater auf und begibt sich auf den Weg. Er verlässt das Bett des todkranken Kindes. Und ich bin mir absolut sicher, dass es kein Elternteil, keine Mutter, kein Vater hier im Raum gibt, der nicht dasselbe für sein Kind machen würde. Sich auf den Weg machen und jede mögliche Hilfe zu holen. Ellen White schreibt im Buch Sieg der Liebe Folgendes dazu. Als er, also der königliche Beamte, Kana erreichte, fand er Jesus inmitten einer großen Menschenmenge. Tief besorgt drängte er sich durch sie hindurch, bis er vor Jesus stand. Und sein Glaube geriet ins Wanken, als er den schlicht gekleideten Mann vom langen Fußmarsch erschöpft und staubbedeckt vor sich sah. Ist das dein Ernst? Ich bin jetzt diese lange Strecke gegangen und der Mann, der mir helfen soll, ist der da? Er sieht nicht mal irgendwie besonders aus. Ein ganz normaler Mann. Er zweifelte, dass dieser Mann das tun konnte, worum er ihn bitten wollte. Und dennoch wollte er mit Jesus reden und sein Anliegen vorbringen. Er flehte den Erlöser an, mit ihm nach Hause zu kommen. Doch Jesus kannte seinen Kummer bereits. schon bevor der Beamte sein Haus verlassen hatte. Und dort hatte Jesus auch schon seine Not gesehen. Aber Jesus wusste auch, dass der Vater seinen Glauben gedanklich von gewissen Bedingungen abhängig machte. Sollte Jesus seine Bitte nicht oder sollte Jesus seiner Bitte nicht entsprechen, würde er ihn niemals als Messias anerkennen. Und während der Beamte durch die quälende Ungewissheit angespannt war, sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ein Schlag ins Gesicht, wie eine kalte Dusche. Und er sprach den Mann nicht mal direkt an, sondern sagte ganz allgemein zu den Menschen um sich herum: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Jesus die Herzen oder das Herz dieses Menschen kennt, als jeder andere, besser kennt als jeder andere. Und dass er genau weiß, was er macht und was er sagt. Vergessen wir auch nicht, dass Jesus in dieser Situation dem Mann einen Glaubenskurs gibt. Dieser Glaubenskurs soll dazu abzielen, den Menschen zum rechten Glauben zu führen. Und da wehrte er zunächst den Glauben dieses Mannes ab mit der Reaktion, dass Zeichen und Wunder nichts zum Glauben beisteuern. Jesus sagt also: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Es ist eine Vertrauenssache. Was ist Vertrauen? Vertrauen ist der Klebstoff, der unsere Welt zusammenhält. Ohne Vertrauen würde keine Welt funktionieren. Nicht die Geschäftswelt, nicht die Familienwelt und auch nicht unsere Gemeindewelt. Ohne Vertrauen hätten wir längst, davon bin ich tief überzeugt, ohne Vertrauen hätten wir längst den Glauben aufgegeben. Vertrauen ist die Basis des Glaubens. Und Vertrauen ist meiner Meinung nach auch nicht unvernünftig. Vertrauen ist eine Voraussetzung für das Zusammenleben. Und wenn wir vertrauen, dann immer nur, wenn es gute Gründe gibt dafür, oder? Dass unser Vertrauen nicht enttäuscht wird. Aber was tue ich denn, wenn meine Bitten nicht erfüllt werden? Was hätte denn der Mann, der königliche Beamte, getan, wenn seine Bitte, wir haben den Text gelesen, wir wissen, dass sein Sohn geheilt wird. Aber was wäre, wenn der Sohn nicht geheilt worden wäre? Was hätte der Mann dann getan? Was mache ich, wenn meine Bitten nicht erfüllt werden? Es ist bis zum heutigen Tag, glaube ich, die Haltung vieler Menschen und durchaus auch die Haltung vieler, ich nenne es mal religiöser Menschen. Sie möchten gerne Beweise und Zeichen sehen, an denen sie ihren Glauben festmachen können. Sie möchten Gottes Macht und Herrlichkeit, Gottes Heil und Hilfe handgreiflich erleben. Sie wollen es schwarz auf weiß in ihrem Leben erfüllt haben. Und sie hoffen insgeheim, Gott werde ihre Frömmigkeit belohnen und ihnen ein glückliches Leben schenken. Und sie hoffen, dass ihnen die große Not erspart bleibt. Und wenn es dann doch anders kommt, dann verzagen sie und zweifeln an Gottes Macht und Güte. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Hüten wir uns davor, liebe Brüder und Schwestern, dass wir unseren Glauben von Zeichen und Wundern abhängig machen, denn das kann uns leicht in die Irre führen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Worte, die Jesus ausgesprochen hat, den Mann wie ein Pfeil direkt ins Herz getroffen haben, wie ein Blitz mitten ins Herz. Und das wahre Wesen seines schwankenden Glaubens stand ihm plötzlich klar vor Augen. Der Mann hat begriffen, was ich hier eigentlich mache. Es wurde ihm schmerzlich bewusst, dass seine Zweifel, dass seine Bedingungen quasi, die er in seinem Kopf hatte, das Leben seines Sohnes kosten könnten. Er wusste, dass er sich in der Gegenwart dessen befand, der die Gedanken des Herzens lesen konnte und dem alle Dinge möglich waren. Und in dieser Not jetzt, genau in dieser Not, sagt er: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Sein Glaube klammerte sich an Christus, wie es einst Jakob tat, als er mit dem Engel kämpfte und rief: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich denn. Diese Hartnäckigkeit. Der Beamte des Königs nimmt Jesus beim Wort. Er hat zum echten Glauben an Jesus gefunden. Das sagt der Text. Denn Jesus heilt ja auch den Jungen. Aber wie zeigt sich dieser Glaube? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie drückt sich dieser Glaube aus? Folgende Überlegungen. Technik, könnt ihr bitte das Bild zeigen? Wir wissen, dass Jesus mit dem königlichen Beamten zur siebten Stunde spricht. Das ist ungefähr um 1 Uhr mittags. Er ist also von Kapernaum, das ist da unten, von oben nach unten gegangen. Kapernaum ist oben, Kana ist unten. Ich habe es jetzt bei Google Maps einfach mal eingegeben und geguckt, wie lange der Fußmarsch eigentlich wäre. Es wären 7 Stunden, okay? 7 Stunden. Wenn der Vater um 1 Uhr Mittag mit Jesus gesprochen hat und er dann geglaubt hat, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn euer Sohn todkrank zu Hause liegen würde oder eure Tochter, würdet ihr direkt nach Hause gehen? Es sind 7 Stunden, dann wärt ihr ungefähr um 7, also um 20 oder 21 Uhr wieder zu Hause. Würdet ihr es machen? Würdet ihr direkt nach Hause gehen? Sein Vertrauen beweist er in der Art, wie er seine Heimreise antritt. Die Begegnung, wie ich schon gesagt habe, war um die 7. Stunde, das ist um 1 Uhr nachmittags. Und wenn er sich beeilt hätte, wäre er am späten Abend wieder einfach zu Hause gewesen. Hätte er Jesus nicht vertraut, wäre er sofort aufgebrochen, um seinen Sohn vielleicht noch lebend anzutreffen. Doch er lässt sich Zeit und tritt die Heimreise erst am nächsten Tag an. Er sagt sich: Ich bleibe noch eine Nacht hier in Kana. Und wir wissen, das Vertrauen des königlichen Beamten wurde nicht enttäuscht. Auf dem Rückweg kam ihm dann seine Hausangestellten entgegen mit dieser guten Nachricht: Dein Kind lebt. Und als er sich näher erkundigte, stellte er fest, sein Sohn war genau in dem Augenblick fieberfrei geworden, als Jesus das Wort gesagt hat: Dein Sohn lebt. Der Mann lernt hier eine der schönsten Lektionen in Jesu Glaubenskurs kennen. Glauben heißt auch, nicht enttäuscht werden. Desto fester und fröhlicher glaubte er nun, und zusammen mit ihm kamen alle zum Glauben, die zu seinem Haushalt gehörten. Er glaubte mit seinem ganzen Hause. Und so schenkt Jesus dem Mann und seinen Angehörigen schließlich doch ein Zeichen und ein Wunder. Der Glaube soll sich zwar nicht auf das erlebte Wunderzeichen gründen, aber der Glaubende wird im Nachhinein erfahren. Und Jesus macht auch klar: Ich bin hier souverän. Ich gehe nicht mit. Ich muss nicht mit dir nach Hause gehen. Ich gehe nicht mit dir zurück nach Kapernaum, weil ich es nicht muss. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil mein Wort ausreicht. Und das ist auch eine wichtige Botschaft im ganzen Johannesevangelium. Sein Wort ist ausreichend. Das Wort Jesu ist die Quelle aller Kraft und Macht. Durch das Studium der Worte des Johannesevangeliums erhalten die Gläubigen all die Segnungen, die Jesus ihnen hätte zuteil werden lassen, wenn er ihnen persönlich begegnet wäre. Das geschriebene Wort ist nicht weniger wirkungsvoll, als wenn Jesus uns direkt begegnet. Ich muss jetzt an eine andere Geschichte in der Bibel denken, die von Abraham. Abraham bekommt von Gott versprochen, dass er eine große Nation wird. Und ist jetzt ziemlich spontan, aber schlagt mal auf, 1. Mose Kapitel 14 müsste das sein. 1. Mose Kapitel 15. Also 1. Mose Kapitel 15 Vers 1 heißt es, nach diesen Geschichten begab sich's, dass Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Also Gott verspricht Abraham, eine große Nation zu werden. Aber Abraham sagt, ja, was willst du mir geben? Mir fällt es schwer, irgendwie zu vertrauen. Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Er versucht, so einen alternativen Weg zu gehen. Okay, das, was du versprochen hast, geht nicht, aber hier, komm, Eliezer kann es machen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, ein aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Und ihm wurde versprochen, dass er diesen Erben mit Sarah bekommt. Ein Kapitel später, in Kapitel 16, da heißt es, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Absolut das Gegenteil von Patriarchat. Abraham hört hier auf seine Frau, hätte es lieber nicht getan. Aber er tut es. Und wir merken dann in der Laufe der Geschichte, es ist immer noch nicht der Sohn, dem Gott ihn versprochen hat. Der Sohn kommt. Aber es ist nicht so, dass wir oft versuchen, irgendwie so, Gott hat uns etwas versprochen, eine Verheißung, und wir versuchen immer unseren eigenen Weg hier, ein bisschen hier, ja Jesus, so geht es ja auch, ne? Hier, guck mal. Das Verhalten des Beamten zeigt, wie man mit den Problemen des Alltags umgehen soll. Man muss sich erstmal eingestehen, dass man ein Problem hat. Oft ist das der schwierigste Teil. Man muss das Problem in Jesu Hände legen. Man muss sich von ihm das Wort sagen lassen, das die Lösung bringt. Wie kann das aber geschehen, wenn Jesus nicht persönlich anwesend ist? Wie kann ich das machen? Durch das Studium seines Wortes, der Heiligen Schrift. Wenn du sein Wort kennst, hast du den richtigen Schlüssel zur Lösung deines Lebensproblems. Man muss gemäß der Antwort, die man dann auch aus dem Wort Gottes erhalten hat, leben und handeln. Es genügt nicht, nur zu glauben, dass Jesus sich um unsere Probleme kümmert. Wir sollten auch so handeln, als ob er es kann. Neigst du dazu, deine Probleme bei Gott abzuladen, um sie dir anschließend wieder selbst aufzuladen? Kannst du dich vielleicht an Zeiten erinnern, in denen du Gott vertraut hast und er genau das tat, was er in der Bibel verheißen hat? Der königliche Beamte wollte die Erfüllung seiner Bitte sehen, bevor er glaubte. Doch zuerst musste er die Worte von Jesus annehmen, dass seine Bitte erhört und der Segen gewährt sei. Diese Lektion müssen auch wir lernen. Nicht, weil wir sehen oder spüren, dass Gott uns hört, sondern weil wir glauben, weil wir ihm vertrauen. Wir wollen seinen Verheißungen vertrauen. Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, findet jede Bitte Eingang in sein Herz. Jede Bitte, davon bin ich fest überzeugt, jede Bitte, die wir aussprechen, findet den Zugang zu Gott. Wenn wir ihn um seinen Segen gebeten haben, sollten wir auch glauben, dass wir ihn empfangen haben oder empfangen werden und ihm dafür danken, dass wir ihn bereits empfangen haben. Dann sollen unsere Verpflichtungen in der Gewissheit nachgehen, dass wir den Segen dann erhalten, wenn wir ihn dann am meisten brauchen. Wenn wir gelernt haben, dies zu tun, dürfen wir erfahren, dass unsere Gebete erhört werden. Er wird uns nicht geben, was wir wollen, sondern er wird uns das geben, was wir brauchen. Gott wird uns unendlich viel mehr tun, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und nach dem Wirken seiner Kraft und seiner Stärke. Davon bin ich fest überzeugt. Amen.